Dir für diesen Sonntagmorgen bei Sonne und schönem Wetter. Wir danken dir für die Gemeinschaft hier, für die Begleitung durch die Bläser. Wir danken dir, dass du zu uns sprechen willst durch dein Wort an diesem Morgen, dass du Gnade schenkst. Und ich bitte dich um deinen Heiligen Geist, dass du mir hilfst zu predigen und dass du zu uns sprichst in unser Herz und dass du uns befähigst, deinen Willen zu tun. Amen. Wir sind heute im fünften Teil einer sechsteiligen Predigtreihe durch das Markus-Evangelium, die Botschaft und das Leben von Jesus Christus. Und ein ganz kurzer Rückblick durch die ersten vier Teile sei hier am Anfang getan, um den roten Faden hier mitzubekommen. Wir haben hier so sechs Symbole und für jedes Symbol steht für eine Predigt. Der erste Teil ging um die Botschaft. Die Botschaft von Jesus Christus war: Der Himmel ist offen. So ähnlich wie letzte Woche beim Tag der Niedersachsen: Mehr Himmel auf Erden. Deswegen ist Jesus gekommen. Die Botschaft: Gott liebt uns Menschen und möchte uns wiederherstellen. So wie die Engel auch bei der Geburt von Jesus gesungen haben: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Gott ist gekommen, um uns Frieden zu bringen. Und das hat in diesem Teil auch ein Gelähmter erfahren. Da war nicht nur der Himmel offen, sondern sogar ein Dach wurde aufgemacht und dieser Gelähmte durch das Dach vor Jesu Füße gebracht. Und Jesus schenkt ihm Frieden und Wiederherstellung, indem er ihm die Sünden vergibt, seine Lähmung heilt und er kann in Frieden von dannen ziehen. Im zweiten Teil, die Kraft, beschreibt uns Markus diese friedensstiftende Kraft, wie sie in unserem Herzen sich entfalten kann. Und da haben wir diese Geschichte vom vierfältigen Ackerboden angesehen. Und das Wort Gottes, in dem diese Kraft beinhaltet ist, wie in so einem Samenkorn, entfaltet in unserem Herzen seine Wirkung. Und Jesus freut sich, wenn da in unseren Herzen Frucht entsteht, aber er weiß auch, dass unser Herz nicht komplett rein ist. Da gibt es verhärtete Herzen, volle Herzen, die verhindern, dass diese Frucht aufgehen kann. Und deswegen geht es im dritten Teil um das Herzenstraining. Wie trainiert Jesus seine Jünger, die auch verhärtete Herzen haben, damit noch mehr Frucht entstehen kann? Und wir hatten so ein Bild angesehen, wie Jesus mit seinen Jüngern auf dem See Genezareth war. Und sie dort warnt: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und des Herodes. Und das ist die Warnung vor äußerlicher Religion, so wie die Pharisäer das gelebt haben. Nur Traditionen, Riten, Gesetze. Aber ihr Herz war eigentlich gar nicht bei Jesus oder bei Gott. Sie haben nur Pflichterfüllung getätigt. Und dann die Warnung vor Menschenfurcht des Herodes. Herodes war ein König, der hatte gespürt, wie Gott zu ihm spricht. Sein Herz hat es gespürt. Aber aus Angst vor seinem Volk hat er diese Stimme töten lassen, nämlich Johannes den Täufer. Und so warnt uns Jesus: Es geht bei Religion, wenn ihr Gott sucht, nicht um Äußerlichkeiten. Es geht nicht um ein Absitzen im Gottesdienst, sondern es geht um eine Herzensbeziehung. Nehmt Gott in euer Boot hinein. Jesus sitzt da mit euren Krisen. Er ist überall da. Und das klingt alles so wunderbar, wie sich das in uns entfalten kann, was Jesus für uns tut, dass er uns wiederherstellen will. Und deswegen im vierten Teil die Frage: Was kostet das eigentlich? Was ist der Preis für so eine gute Nachricht? Und Jesus sagt, dass der Preis sein Leben ist. Er geht nach Jerusalem, um dort für uns zu sterben. Und wir hatten dieses Beispiel von einer Autowerkstatt näher betrachtet, wo der Besitzer Jesus Christus sagt, ich bezahle für alle Schäden, die du an deinem Auto hast. Du kannst gern zu mir kommen. Ich bezahle alles. Für diese gute Nachricht zahlt Jesus alles. Was sind für Kosten für uns damit verbunden? Die werden da auch erwähnt. Es kostet uns auch alles, indem wir zu Jesus, unserem Meister, gehen und seinem Urteil vertrauen, in welchem Zustand unser Auto ist. Und sagt, das müsste jetzt aber repariert werden. Das ist der Preis, dass wir uns da auch herausfordern lassen, korrigieren. Unsere Vorstellungen loslassen müssen, indem wir denken, na, mit der Delle lässt sich's noch gut fahren. Und Jesus sagt, nee, es wäre jetzt schon dran, das zu reparieren. Und es kostet uns unsere Hingabe, dass wir Jesus nachfolgen. Jesus möchte uns ja, unser Auto, unser Lebensauto ja nicht nur herstellen, sondern er möchte mit uns unterwegs sein. Und dass er uns beraten kann, wo geht's hin? Wo fahren wir mit unserem Lebensauto hin? Soweit der Rückblick über die letzten vier Predigten. Und jetzt geht's weiter im fünften Teil. Vielleicht geht es euch manchmal auch so, da liegt man abends im Bett, möchte ganz friedevoll einschlafen und dann kommt einem plötzlich diese Situation von gestern, vorgestern oder einem halben Jahr oder einem Jahr in den Sinn. Und es kommt wieder so richtig Ärger in mir hoch, so eine Ungerechtigkeit. Der Blutdruck steigt, wälzt mich hin und her, an Schlaf ist nicht mehr zu denken und der Friede ist weg. Dieser ganze Friede, den Gott schenken möchte, der sich da mit seiner Kraft entwickeln will, für den Jesus gezahlt hat, der ist weg. Und er ist weg, weil da diese Ungerechtigkeit ist in meinem Leben. Und es ist eben schon festzustellen, dass es einen Frieden ohne Gerechtigkeit selten gibt. Da gibt es sicher Ausnahmen, dass es Leute, denen Ungerechtigkeit passiert worden ist, die für Jesus im Gefängnis sind, total ungerecht, einen tiefen Frieden erfahren können. Aber grundsätzlich ist es so, Friede und Gerechtigkeit gehören zusammen. Und das heißt im Psalm 85, von dem zukünftigen Friedensreich, dass Friede und Gerechtigkeit sich küssen. Die gehören zusammen. Und heute im fünften Teil zeigt uns Markus eben ein ganz ungewohntes Bild von Jesus, den richteten Jesus, und das ist der fünfte Teil, das Gericht. Vor 500 Jahren, wir feiern ja 500 Jahre Reformation, da war Jesus als der Richter total präsent. Das war so das Bild, das die Leute von Jesus hatten. Der große Weltenrichter. Und wir zittern als Menschen vor seinem Gericht, wenn wir sterben. Was wird er mit uns machen? Und Martin Luther hat dann durch das Studium der Bibel erkannt, dass Gott aber auch ein gnädiger, barmherziger Gott ist, der uns gerne vergibt, der uns gerecht spricht und dass wir gar keine Angst haben brauchen vor dem Gericht Gottes. Und so wurde jetzt 500 Jahre immer die andere Seite von Jesus betont. Der ist der Gott der Liebe, er ist für uns, vergibt uns. So dass es heute oft so ist, wenn man über Jesus spricht oder das Bild von Jesus hat, er ist so naiv, liebevoll, so ein Hippie-Jesus. Deswegen so lange Haare im Jesus-Film, der so Frieden und Liebe verkündigt und sagt, du bist okay, der Friede Gottes sei mit dir, egal was du machst, super. Ich habe ja dafür bezahlt, war ja mein Job. Aber das ist auch wieder nur eine Seite. Und jetzt bräuchte es eigentlich eine Reformation wieder in die andere Seite, damit wir ins Gleichgewicht kommen, auch diesen Richter Jesus uns anzusehen. Und deswegen, er kommt, wenn wir eben das Markus-Evangelium lesen, auch vor. Der hat seinen Stellenwert, hier an fünfter Stelle. Jesus ist auch Richter. Und das ist keine schlechte Nachricht, sondern das ist eine gute Nachricht, nämlich eine gute Nachricht für alle, die unterdrückt werden, die unter dieser Ungerechtigkeit leiden, die sich abends im Bett umherwälzen und sagen, das war ungerecht. Mir wurde Schaden zugefügt und ich will, dass das ins Lot kommt, dass mir Gerechtigkeit widerfährt. Und die gute Nachricht ist, Jesus ist auch ein Richter, der Gerechtigkeit herstellen will und herstellen wird. Jesus verkündigt nicht nur Friede, Friede, ja, sei nur still. Das haben wir als Christen oft so mitgenommen, ja, ihr müsst alle friedevoll sein, Liebe vergeben, 5 Grade sein, mit euch kann man es ja machen. Nee, Jesus ist auch ein richtender Gott. Uns wird nicht sofort immer Gerechtigkeit widerfahren, aber es drängt ihn dahin, weil diese Wiederherstellung der Menschheit, der Erde, hat auch mit Gerechtigkeit zu tun. Und lasst mir deswegen ein paar Geschichten aus diesem 5. Teil erzählen, aus Markus 11 bis 13. Markus Kapitel 11 bis 13. Dieser 5. Teil beginnt mit dem Einzug in Jerusalem. Jesus reitet auf einem Esel in Jerusalem ein. Die Menge ist begeistert, so ein Festumzug wie beim Tag der Niedersachsen. Und das ist wirklich toll. Ich war in diesem Festumzug drinnen. Die Leute haben einem zugejubelt. Es waren jetzt noch keine Kleider am Boden oder Palmzweige, aber es war trotzdem toll und wir konnten die Leute segnen. Und die Menge jubelt Jesus zu, gepriesen sei Gott. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Und alle hoffen, Jesus kommt jetzt als der, der das Friedensreich aufrichtet und für Gerechtigkeit sorgt. Ihre Vorstellung war, er besiegt die ungerechten Römer, die damalige Besatzungsmacht, und zeigt denen mal, was sie alles falsch gemacht haben. Und richtet sie. Aber Jesus macht es nicht. Er geht nicht ins Prätorium zu Pilatus, sondern seine erste Adresse nach dem Einzug in Jerusalem ist der Tempel. Und er fängt dort an, die ganzen Händler auszutreiben, die dort ein Basar aus dem Tempel gemacht haben. Und er sagt, mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Völker. Wenn Jesus zum Gericht kommt, dann nicht um die Welt zu verurteilen, sondern um sie wiederherzustellen, um alles an seinen Platz wiederzubringen. Jesus hat ja nichts grundsätzlich gehabt gegen die Händler. Sie waren nur am falschen Platz. Sie sollten nicht im Tempel sein, sondern draußen. Die können da ihre Geschäfte machen. Und so heißt richten auch, alles an seinen Platz zu bringen. Richten und Gericht hat ja für uns auch oft so etwas Negatives. Deswegen, wir wollen ja von Jesus als dem Richter eigentlich wenig wissen. Weil das auch so etwas die Konnotation hat von Verurteilen. Und Jesus verurteilt uns doch nicht, sondern nimmt uns ja an, wie wir sind. Aber es hat eben auch diese Bedeutung von Wiederherstellen, Herrichten. Der Papa wird schon richten, hat mein Papa oft gesungen und das wusste ich, der Papa wird schon richten im Sinn von, der wird es wiederherstellen, aber das ist das gleiche Wort für richten, er bringt es wieder ins Lot. Und so ist Jesus der Richter, nicht der, der verurteilt, sondern der wieder herrichtet, der alles an seinen Platz bringt. Und wenn wir eben beten, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, dann brauchen wir uns auch nicht zu wundern, wenn Jesus kommt, dass er kommt als einer, der aufräumt und richtet. In den letzten Jahren gab es in den Medien ganz viele Skandale, die aufgedeckt worden sind. Und es hat angefangen eigentlich so mit diesen Missständen in den Kirchen, die aufgedeckt worden sind, diese ganzen Missbrauchsskandale vor 10, 15 Jahren oder so. Da hat man gesehen, boah, diese Institutionen, die einen so auf heilig machen und so auf Vorbild, da ist so, da stinkt so unten drunter. Und wir haben damals schon gedacht, na mal gucken, was da sonst noch kommt, weil in der Schrift heißt es, das Gericht fängt immer am Hause Gottes an. Und nachdem die Kirchen gerichtet waren, ging es dann eigentlich weiter. Dann kam der Fußball dran. Und Sepp Blatter von der FIFA ist gestürzt, auch so ein Patriarch. Jetzt die Autoindustrie und so ein Bereich des Lebens nach dem anderen, da kommt Licht rein. Da wird aufgeräumt und diese Missstände werden aufgedeckt. Es hat aber angefangen, so glaube ich, mit den Kirchen. Und zwar deswegen, damit wir als Christen nicht auf die anderen runtersehen und sagen, na, das war ja immer schon klar. Die können ja nicht anders und wir sind viel besser. Nee, sondern wir sind alles Menschen und brauchen die Vergebung und auch wir müssen wieder hergerichtet werden. Und so fängt Jesus damals an, mit dem Tempel herzurichten. Und auch heute mit seiner Kirche. Die religiösen Führer damals, die haben sich natürlich schon geärgert. Was fällt diesem Jungspund ein, der da kommt und aufräumt in unserem Tempel? Und sie treffen ihn im Tempel und fragen ihn, woher nimmst du dir eigentlich das Recht, das alles zu tun? Wer hat dir die Vollmacht gegeben, so zu handeln? Und das ist eine sehr gute Frage. Wer darf das machen? Und das ist auch die entscheidende Frage, die wir uns stellen müssen heute. Wer ist Jesus? Wer ist Jesus für mich? Ist er der Sohn Gottes, der von eingesetzte Richter über diese Welt, der sagen kann, das ist in Ordnung und das ist falsch? Ist er der, der mich korrigieren darf? Oder ist er einfach ein guter Lehrer, der vorbildlich gelebt hat, mir ein paar Tipps gibt, aber eigentlich bin ich mein eigener Herr und darf sagen, was gut und richtig ist? Wer ist Jesus? Mit welcher Vollmacht machst du das? Haben sie ihn gefragt. Er gibt ihnen keine direkte Antwort. Er hat ihnen dann eine Gegenfrage gestellt und da konnten sie dann wieder nichts antworten. Ihr könnt es nachlesen. Es macht einfach deutlich, egal was Jesus da sagt, ich muss es entscheiden, wer ist Jesus für mich? Er sagte an anderer Stelle, wer er ist. Und er erzählt dann auch ein Gleichnis diesen religiösen Lehrern, wo man herauslesen kann, wer er behauptet zu sein. Und ich lese uns das vor, Markus 12, die Verse 1 bis 12. Und Jesus begann, zu ihnen zu reden. Ein Mann legte einen Weinberg an, umgab ihn mit einem Zaun, hob eine Grube zum Keltern des Weins aus und baute einen Wachturm. Dann verpachtete er den Weinberg und verreiste. Zur gegebenen Zeit schickte er einen Diener zu den Pächtern, um sich von ihnen seinen Anteil am Ertrag des Weinbergs geben zu lassen. Doch die Pächter packten den Diener, verprügelten ihn und jagten ihn mit leeren Händen fort. Da schickte der Mann einen anderen Diener zu ihnen. Dem ging es nicht besser. Sie schlugen ihm den Kopf blutig und trieben ihren Spott mit ihm. Danach schickte er einen dritten. Den töteten sie. So ging es noch vielen anderen. Die einen wurden verprügelt, die anderen umgebracht. Schließlich blieb ihm noch einer, sein geliebter Sohn. Den schickte er zuletzt auch noch zu ihnen, weil er sich sagte, er ist mein Sohn, von dem werden sie Achtung haben. Aber die Pächter sagten zueinander, Das ist der Erbe. Kommt, wir bringen ihn um. Dann gehört das Erbe uns. Und sie packten ihn, brachten ihn um und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was wird nun der Pächter, der Besitzer des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Pächter umbringen und den Weinberg wird der anderen anvertrauen. Habt ihr jenes Schriftwort nicht gelesen? Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr getan und es ist etwas Wunderbares in unseren Augen. Und es heißt, darauf wollten die religiösen Führer Jesus am liebsten festnehmen, weil sie wussten, dieses Gleichnis war auf sie gemünzt. Dass Jesus eben behauptet, er ist dieser Sohn Gottes, der rechtmäßige Erbe, der hier das Recht hat zu richten, seinen Lohn auch einzufordern, und dass sie diese Pächter sind, die die Propheten töten. Und das wollten sie in dem Falle auch gerade machen. Der Mann, der diesen Weinberg anlegt, der steht für Gott. Der Weinberg ist das Volk Gottes. Er bemüht sich um sein Volk. Damals im alten Bund das Volk Israel, heute sind es wir, die wir uns Christen nennen. Und er verpachtet diesen Weinberg. Er gibt uns die Verantwortung, da möglichst was Gutes zu machen. Er hilft uns vom Himmel her, aber er ist nicht so präsent wie Jesus eben damals auf der Erde, sondern im Himmel, als wäre er verreist. Und er schickt seine Diener im alten Bund, die Propheten, die immer wieder eingeladen haben, kommt zu Gott zurück, bringt ihm die Ehre. Der Lohn, den Gott möchte, ist, dass wir ihm die Ehre bringen, den Gehorsam geben. Und zuletzt der Sohn. Und Jesus weist schon auf sein Ende hin, dass er getötet werden wird. Auch für uns passt dieses Gleichnis. Jesus ist nach seinem Tod und Auferstehung in der Himmelfahrt wieder verreist in den Himmel und hat uns jetzt diesen Weinberg anvertraut. Mit der Einladung, macht was draus. Machet die Nationen zu Nachfolger, zu Jüngern. Baut diesen Weinberg aus. Bringt Gott die Ehre, indem er ihm zusingt. Indem er euer Leben nach seinen Maßstäben richtet. Und er wird wiederkommen. Das kommt in diesem Teil auch vor. Jesus wird einmal wiederkommen und dann als Richter. Und wir werden alle vor Jesus stehen und sagen, und wir werden gefragt werden, was haben wir mit unserem Leben gemacht? Was haben wir gemacht mit dem, was wir gepachtet haben, was Gott uns anvertraut hat? Und eine entscheidende Frage wird sein, wie haben wir uns zu Jesus gestellt? Wer war für uns dieser Mensch, Jesus Christus, der vor 2000 Jahren gelebt hat? Ist er der, den Gott gesandt hat, den Gott eingesetzt hat, uns Menschen zu beurteilen? Der kam, um uns wiederherzustellen. Und dann wird die Frage sein, wie haben wir uns ihm gegenüber verhalten? War er uns egal? Haben wir ihn geliebt oder haben wir ihn gehasst? Oder war er uns einfach sympathisch, aber wir haben uns nicht danach gerichtet? Wenn Jesus aber wirklich der ist, für den er sich ausgibt, nämlich der Sohn Gottes, der auch kommen wird zum Gericht, ist es entscheidend, über diese Frage nachzudenken. Das ist genauso wie in der Schule. Die Schüler können sich sagen, ist mir eigentlich egal, dieses Fach Englisch, ich mag den Lehrer eh überhaupt nicht, ich mache hier nichts in Englisch. Es gibt trotzdem eine Note am Schluss, weil unser Staat Deutschland diesen Englischlehrer mit der Vollmacht ausgestattet hat, über diese Schüler in dieser Zeit zu urteilen und Noten zu verteilen. Er hat die Vollmacht vom Staat bekommen. Und es ist weise als Schüler, das anzuerkennen. Ich muss den ja nicht mögen, den Lehrer. Und trotzdem mein Bestes geben und das zu machen, was er will. Und so ist es eben auch die Frage, ist Jesus wirklich der von Gott eingesetzte Richter, der uns eines Tages, wenn wir sterben oder wenn er wiederkommt, beurteilen wird? Und wenn er das ist, dann wäre es auch gut zu wissen, welche Prüfungsfragen gibt es eigentlich am Schluss? Weil unser Leben ist hier wie so eine Prüfung und es wäre schön, dass wir bestehen. Und Jesus ist nicht unfair. Er möchte nicht, dass wir durchrasseln, sondern dass wir die Prüfung schaffen. Weil er liebt uns nämlich und er ist gut zu uns. Und deswegen sagt er uns die entscheidende Prüfungsfrage. Und wenn ihr die wisst und im Kopf behaltet, in jeder Situation eures Lebens, dann werdet ihr bestehen können. Und diese Prüfungsfrage steht in Markus 12, 28, auch in diesem Teil. Da kam nämlich ein Schriftgelehrter zu Jesus und fragte ihn, welches ist das Wichtigste von allen Geboten? Und Jesus antwortet, das ist das wichtigste Gebot. Höre Israel, der Herr unser Gott ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft. Und an zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Und deswegen wird die Prüfungsfrage am Ende unseres Lebens lauten, hast du geliebt? Hast du mit deinem Leben, mit deiner Zeit, mit deiner Kraft, mit deinem Herzen, mit dem, was Gott dir anvertraut hat, hast du ihn geliebt? Und hast du deine Mitmenschen geliebt und dich selber? Das ist der Auftrag. Und das ist die Prüfungsfrage. Gott wird uns nichts anderes fragen im Himmel. Er wird nicht fragen, kennst du alle biblischen Bücher? Wer waren da so alles drinnen? Und so weiter. Hast du regelmäßig Geld gegeben oder keine Ahnung, irgendwas? Sondern diese Frage, hast du geliebt? Hast du Gott geliebt, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist, deine Mitmenschen und dich selber? Und die gute Nachricht ist auch noch, dieses Gebot kommt nicht von außen an uns heran. So, das müssen wir jetzt irgendwie uns abkrampfen. Das war im Alten Testament. Da kamen die Gebote von außen für uns. Und es hat sich gezeigt, wir Menschen können diese Gebote von uns heraus nicht schaffen. Wir schaffen es auch nicht, Gott von ganzem Herzen zu lieben, so aus eigener Kraft. Aber deswegen starb Jesus für uns, um uns gerecht zu sprechen. Und er hat uns seinen Heiligen Geist am Pfingsten gesandt, der in uns lebt. Und jetzt ist es so, Gott lebt in uns und wirkt in uns, dass wir diese Gebote halten möchten. Wir können also bitten, Herr, ich möchte dich noch mehr lieben, bitte hilf mir. Schenk mir deinen Heiligen Geist, damit es noch mehr sich zur Erfaltung kommt. Wir müssen uns nicht abkrampfen, sondern einfach in seine Gegenwart kommen, bei ihm bleiben, uns ihm hinhalten. Er wird es machen. Du wirst staunen, was Jesus in deinem Leben wirken kann. Jesus ist gekommen, um uns zu richten. Das erste Mal damals vor 2000 Jahren, vor allem, um uns wiederherzustellen, um uns auszurichten. Und sein Gericht ist immer gegen das, was uns von der Liebe Gottes abhält. Er verurteilt uns nicht als Menschen, sondern er richtet das in unserem Leben, was uns von der Liebe Gottes abhält. Das fühlt sich oft auch schwierig an erstmal. Da kommt vielleicht auch erstmal Ablehnung rein. Gott, was ist los? Muss das sein? Aber es ist gut, weil es uns zu Jesus hinführt und es ist immer in Liebe. Aber er kommt ein zweites Mal. Und dann wird er als Richter kommen und uns fragen, hast du geliebt den Herrn, deinen Gott, deinen Mitmenschen und dich selber? Liebe ist nicht ein Gefühl, Da gehören Gefühle dazu, aber es ist in erster Linie eine Entscheidung. Wie wenn man heiratet, man entscheidet sich, den Partner zu lieben, bis dass der Tod uns scheidet. Und so eine Entscheidung können wir auch treffen. Herr, ich entscheide mich, dich zu lieben. Gefühle kommen. Und ich entscheide mich, meine Mitmenschen zu lieben. Und so lade ich euch ein, am Schluss dieser Predigt so eine Entscheidung zu treffen heute. Wir müssen sie nämlich immer wieder zu machen. Und ich habe ein Gebet mitgebracht, das wir gemeinsam beten können, wo wir so eine Entscheidung treffen können, für den einen oder anderen vielleicht heute zum ersten Mal und für die anderen wieder als Erneuerung dieser Hingabe, Herr, ich will dich lieben, weil darauf kommt es an. Wir sprechen dieses Gebet gemeinsam. Ich bitte euch dazu aufzustehen.